Ja, guten Morgen von mir. Ich freue mich sehr, heute Morgen hier bei euch zu sein. Ich möchte mich schon mal bedanken für die herzliche Aufnahme. Danke, Detlef, aber auch ja, viele gar nicht so unbekannte Gesichter. Der Weg von Aachen nach Überfallenberg ist gar nicht so weit. Und manch einer war auch in der Gemeinde in Aachen ja schon zugange. Ich bin aus der EFG Aachen, bin da seit 2007 als Jugendpastor beschäftigt. Bin damals von der Gemeinde so ein bisschen vom Markt weggekauft worden. Ich habe eigentlich ursprünglich hier an der RWTH Aachen Personal- und Organisationsentwicklung studiert, beziehungsweise war das das Zielfenster, mit dem ich beruflich unterwegs sein wollte. Und dann hat die Gemeinde mich gefragt, ob ich mir einen Quereinstieg vorstellen kann. Und ja, das mache ich bis heute. Genau. Ich komme ursprünglich aus Ostfriesland, ganz oben aus dem Norden, bin zum Studium dann nach Aachen gezogen, unter anderem meiner Frau wegen. Wir sind seit gut 20 Jahren verheiratet, haben drei Kinder zwischen 10 und 15 Jahren. Also so das Gröbste haben wir hinter uns. Dafür haben wir jetzt drei pubertierende Kinder zu Hause. Das ist also durchaus auch ganz spannend. Der eine oder andere wird wissen, wovon ich spreche. Ja, ich freue mich heute Morgen den Predigtdienst versehen zu dürfen im Rahmen dieses Kanzeltausches. Es ist schön, dass wir so ein bisschen den Kontakt auch unter den Gemeinden wieder intensivieren. Das ist in den letzten Jahren vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen, aber ich finde es schön, dass der Bund uns da oder der Landesverband uns auch nochmal anregt, diese Beziehung wieder aufzunehmen und aufleben zu lassen. Insofern schön, heute Morgen hier zu sein. Und ich würde gerne vor der Predigt noch beten. Ja, lieber Gott, ich danke dir, dass du nicht an den Raum gebunden bist. Ich danke dir, dass du hier und in Aachen und in ganz Deutschland, auf der ganzen Welt mit Menschen heute Morgen Gottesdienst feierst, dass deine Zusage gilt, dass da, wo zwei oder drei in deinem Namen versammelt sind, dass du mitten unter ihnen bist. Das wollen wir heute Morgen auch für uns in Anspruch nehmen. Ich danke dir, dass du lebendig bist und dass du zu uns sprechen möchtest. So tu dies Wunder, dass das Menschenwort dein Wort wird. Ja, tröste uns, ermutige uns, ermahne uns, sprich du zu uns. Amen. In der Predigt heute soll es darum gehen, inwieweit eigentlich mein Alltag etwas mit meinem Glauben, etwas mit Gott zu tun hat oder wie mein Alltag, mein Glaube mehr Relevanz in meinem, ja, in meinem täglichen Leben eben halt haben kann. Du hast es gerade so ein bisschen auch gesagt, vielleicht ist es mehr als nur Konzert, vielleicht ist es mehr als nur, was dient mir, was möchte ich gerne machen. Und da ist eben so die Frage, wie gelingt es, mein ganzes Leben irgendwie auch vom Glauben her bestimmen zu lassen und mit Gott zu vernetzen. Und ich habe euch was mitgebracht. Kanzel mit Stufe. Ein Puzzle habe ich oben auf dem Speicher gefunden. Meine Kinder puzzeln das nicht mehr, Asterix und Obelix. Ja, ich will das mal hier auskippen. Weiß nicht, wer puzzelt gerne? Doch ein paar mehr, ja. Beim Puzzle ist ja so, da gibt es ganz viele Puzzleteile und da gibt es manche, da weiß man sofort, wo die hinkommen. Ja, da ist ganz einfach, da ist ein Kopf drauf zu sehen oder ein Bein oder irgendwie ein markanter Gegenstand. Und andere gibt es, da fragt man sich, nur grün, Wiese oder blau, Himmel, wo kommt das eigentlich hin? Und so ähnlich geht es mir mit meinem Alltag und mit dem Glauben auch oft. Ja, da gibt es so ein paar Teile, da steht so holy, heilig drauf. Da steht Gottesdienst drauf, da steht Hauskreis drauf, da steht meine Bibellese drauf. Da fällt es mir ganz leicht in, die Gott mit einzuzeichnen und Glauben zu leben. Dann gibt es aber auch da so blaue und grüne Teile in meinem Alltag. Teile, auf denen vielleicht Krankheit steht. Teile, auf denen vielleicht Karriere steht. Dinge, die ich möchte. Alltag, das lästige Spülmaschine ausräumen oder, was man so hat in seinem Leben. Und da fragt man sich dann manchmal, Spülmaschine ausräumen, was hat das eigentlich mit meinem Glauben zu tun? Ja? Oder warum muss ich gerade so leiden? Warum passiert mir dies oder jenes? Und darüber möchte ich heute mit euch sprechen, wie uns das vielleicht mehr gelingen kann, in unserem Alltag Gott zu sehen, Gott zu erleben und auch mit Gott zu rechnen. In all diesen Situationen, in den Banalen wie die Spülmaschine, aber auch vielleicht in den wirklich Relevanten wie Krankheit oder Ähnliches. Ich sehe nämlich, dass Gott mehr Platz, mehr Raum in meinem eigenen Leben bekommt und dass es mehr Puzzleteile gibt, wo ich weiß nachher, hey, was haben die mit meinem Glauben zu tun und welche Rolle spielt Gott bei diesem Puzzleteil in meinem Leben? Und ich glaube, den Psalm, den wir gerade quasi hören durften, vielen Dank schon mal fürs Vorlesen, der bietet uns da sehr, sehr gute Anregungen, wie das gelingen kann, Gott mehr ins Leben einzuzeichnen. In den ersten zwei Versen des Psalms nimmt uns König David mit in sein Leben und in seinen Alltag, auch mit Gott. Hier heißt es, ein Loblied von David. Ich will dich preisen, mein Gott und König, und deinen Namen immer und ewig rühmen. Tag für Tag will ich dich preisen und deinen Namen loben für alle Zeit. David ist sich ganz sicher, dass er und sein Leben mit Gott verbunden ist. Er spricht hier von mein Gott. Er macht deutlich, dass er eine Beziehung zu diesem Gott hat und dass ihm diese Beziehung sehr, sehr wichtig ist. Er spricht davon, dass er sich täglich Zeit nimmt, diese Beziehung zu pflegen und Gott anzusehen. Er nimmt sich Zeit für diese Beziehung. Er nimmt sich Zeit, er sagt, Gott zu loben, Gott zu preisen und ihm täglich zu rühmen. Und das nicht nur hin und wieder mal, nicht nur sonntags morgens oder wenn ihm gerade danach ist, sondern er sagt, das ist eine tägliche Übung, die er sich vorgenommen hat und die er für immer und ewig aufrechterhalten möchte. Für ewig und für alle Zeiten. Kann man so ein fettes Ausrufezeichen vielleicht setzen. Ne? David nimmt sich jeden Tag Zeit, Gott zu rühmen, Gott zu loben. Und er sagt, das ist mir so wichtig, das will ich bis zum Ende meines Lebens tun. Ich glaube, dass der Psalm 145 in diesen ersten zwei Versen uns einfach Mut macht, es David gleich zu tun. Und so regelmäßige Qualitätszeiten mit Gott einzurichten und nicht nur zu gucken, wann ich mich danach fühle, wann vielleicht jemand anders mich mal wieder anstupst oder wann wir einen Sonntagsgottesdienst haben, sondern in meinem Alltag Zeit zu nehmen, Gott zu loben, Gott zu rühmen, ihn anzusehen. Ihm einfach zu danken, dass er da ist und wahrzunehmen, mit wem wir es zu tun haben, wer an unserer Seite ist, wer uns zusagt, dass er sich für unser Leben interessiert und uns liebt. Das ist auch schon der zweite Punkt, wahrnehmen, mit wem ich es zu tun habe. Wenn man so ein paar Ratgeber liest, Achtsamkeit ist im Moment ja in aller Munde oder auch Meditation oder ähnliches, dann wird immer geraten, Vergangenheit und Zukunft mal für einen Moment außen vor zu lassen und ganz in der Gegenwart, ganz im Moment zu sein. Und genau das tut David hier in Bezug auf seine Beziehung zu Gott. Für den Moment geht es ihm nicht um das ganze Leben, um das, wo er eingebettet ist, geht es ihm nicht um seine Regierungsverantwortung oder das, was er zu tun hat, sondern es geht ihm nur um Gott. Es geht ihm nur darum, Gott anzuschauen, Gott wahrzunehmen und sich so ins Herz auszuholen, wer Gott wirklich ist. David entscheidet sich ganz bewusst mal nicht auf sich zu gucken und nicht als allererstes zu sagen, so wie ich das oft mache, schön Gott, dass du da bist, ich will dir mal erzählen, wie es gerade bei mir läuft. Und dann fange ich an zu erzählen, wie es mir gerade geht, worin ich gerade herausgefordert bin, welche Fragen, welche Sorgen ich habe. Und dann wundert man sich manchmal, warum das Gebet, das Gespräch mit Gott so einen Deckel hat. Weil eigentlich, wenn ich ehrlich bin, geht es nur um mich die ganze Zeit, um mein Leben, um meine Fragen. Und ich komme gar nicht dazu durch, mein Gott anzusehen, mein Gott wahrzunehmen. David macht hier vor, wie das anders geht. 20 Verse lang, wir haben sie gerade gehört, das ist ein ziemlich langer Psalm, beschreibt er, wer und wie Gott ist. David greift hier an ganz viele andere Stellen aus dem Alten Testament zurück und bastelt so ein ganz dichtes Werk, um wahrzunehmen, mit wem habe ich es eigentlich zu tun? Wer ist dieser Gott, von dem wir hier reden? Ich will mal so ein paar Zusammenfassungen quasi aus diesem Psalm nochmal uns mitbringen. In den Versen 3 bis 6 heißt es, Gott ist groß, erhaben und mächtig. Er ist prächtig und herrlich. Er ist eine echte Majestät, ein prächtiger König. Er ist unergründlich. Also er hält hier die Größe, die Majestät Gottes fest und sagt, ey, das ist nicht einfach nur ein Kumpel, ja, sondern wir haben es hier mit jemandem zu tun, der über uns steht, der alles in seiner Hand hält, der die Welt regiert. Und dieser große Gott, der über uns steht, der die Welt regiert, ist ein Gott voller Güte und Treue. Er ist gnädig und barmherzig. Er erbarmt sich aller Menschen. Dieser große, über mir stehende Gott nimmt sich die Zeit, hat die Liebe, etwas mit uns zu tun haben zu wollen, uns nahe zu kommen, sich mit uns und unserem Alltag zu verbinden. Und so heißt es weiter, Gott hat die Menschen im Blick und kümmert sich liebevoll um alle. Auf ihn ist Verlass. Er stützt die Fallenden, er richtet die Gebeugten wieder auf. Er versorgt, haben wir gerade gehört. Er versorgt mit allem, was wir zum Leben brauchen, und wendet sich denjenigen zu, die zu ihm rufen und die zu ihm schreien. Er hört und er rettet, wenn jemand wenn jemand zu ihm um Hilfe schreit. Und als letztes, Gott ist gerecht. Er ist derselbe gestern, heute und auch morgen. Auf ihn ist bis auf Ewigkeit Verlass. Es ist ganz faszinierend, wenn man sich diesen Psalm im Urtext anguckt, dann macht David hier etwas ganz, ganz Spannendes. Er setzt sich also hin und schreibt das hebräische Alphabet runter und findet dann zu jedem Buchstaben quasi eine Beschreibung Gottes. Ja? Im Urlaub machen wir das als Familie auch ganz gerne. Da gibt es so ein Spiel, dass man immer einen ersten Satz zu A, dann zu B, dann zu C sagen muss. Und damit ist die Zeit quasi, darüber nachzusinnen, was kann ich mit A, ich muss mal im Deutschen, über Gott aussagen, was kann ich mit B über Gott aussagen, mit C, mit D. Ich habe es aus Spaß mal mit einer KI gemacht, weil ich nicht genug Zeit hatte, das selbst auszuprobieren. Ich lese euch mal die ersten 3, 4, 5 Sätze vor. Allmächtig, A, ist Gott. Beweise seiner Liebe sind sein Wort und sein Handeln. Kreiert, okay, ist ein bisschen schwierig. Kreiert hat er alles, was ist. Den Tod hat er überwunden. Ewiges Leben ist sein Versprechen. Fand uns in seiner Not. Gottes Größe ist unfassbar. Und so weiter und so fort. Wenn man sich das vorstellt, dass der König Israels sich Zeit nimmt, sich hinsetzt, sich ein weißes Blatt nimmt und sagt, so, jetzt nehme ich mir Zeit und ich schreibe auf, was fällt mir zu jedem Buchstaben zu Gott ein? Wie ist Gott eigentlich? Dann merkt man schon, wie wichtig David das ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass David, nachdem er das einmal so zusammengeschrieben hat und für sich festgehalten hat, wer Gott für ihn ist, dass genau das so sein tägliches Gebet, seine Morgenroutine war, das durchzugehen und sich nochmal ins Herz zu tun, wer ist Gott für mich, mit wem habe ich es eigentlich zu tun, wer ist an meiner Seite. Und dann bin ich wieder bei meinem Puzzle hier, das ist so ein bisschen, hört ihr mich auch ohne Mikro? Ja. Also ein bisschen so, wenn man anfängt zu puzzeln, dann legt man immer erst den Rahmen, oder? Ich kenne keinen anderen, der nicht mit dem Rahmen anfängt, sondern man versucht erst die ganzen Kanten zu suchen und die Ecken und davon erstmal so ein Gefühl zu haben. Wie groß ist das Puzzle eigentlich? Was rahmt es? Ich mache das jetzt nicht, sonst würde ich ein bisschen zu lange dauern. Also ihr könnt euch vorstellen, da liegt jetzt ein Rahmen. Und ich glaube, genau das macht König David, indem er hier 20 Verse lang von Gott spricht. Er legt einen Rahmen um sein Leben. Ein Rahmen, dass er sagt, jedes Puzzleteil, alles aus meinem Leben, wo sind sie? Da. Auch die schwierigen Puzzleteile, weiß ich, nachdem ich diesen Rahmen gelegt habe, die gehören da irgendwie rein. Die sind nicht außerhalb davon. Irgendwo passen diese Puzzleteile in diesen Rahmen Gottes Güte, Gottes Größe hinein. Und auch wenn ich vielleicht im Moment noch keinen Platz dafür gefunden habe, keinen Anknüpfungspunkt im wahrsten Sinne des Wortes, darf ich mir sicher sein, dass Gott sie im Blick hat und dass Gott ja da reinpasst und dass ich mir sicher sein kann, auch bei den schwierigen Fragen des Lebens, Gott darf und Gott möchte eine Rolle spielen. Ich darf diesen Rahmen um mein ganzes Leben, um meinen ganzen Alltag legen. Und dafür nimmt David sich Zeit, das wirklich täglich zu machen, zu sagen, egal was heute ist, egal was mich beschäftigt, ich weiß, alles ist gerahmt von Gott selbst, von seiner Liebe, seiner Güte und seiner Zugewandtheit. Der dritte Punkt, den ich aus diesem Psalm mit euch teilen möchte, ist quasi markante Punkte, Highlights festzuhalten. Ich will euch das etwas näher bringen. In den Versen 4 bis 6 sagt David, eine Generation rühmt bei der nächsten deine Werke. Sie alle verkünden deine machtvollen Taten. Von der herrlichen Pracht deiner Majestät will ich sprechen und über deine Wunder will ich nachsinnen. Alle sollen von deinen gewaltigen, ehrfurchtsgebietenden Taten reden und ich will erzählen, welch großer Gott du bist. David schreibt sich quasi selbst im Stammbuch, dass er sagt, ich will das, was Gott schon mal getan hat, für unser Volk, für mich persönlich, das will ich festhalten, das will ich erinnern, das will ich nicht wieder loslassen, nicht wieder vergessen. Es erinnerte mich an eins unserer Jungscharlager, die wir letztes Jahr durchgeführt haben. Wir hatten als Thema Josua. Josua, eine, wie ich finde, sehr, sehr schöne Geschichte aus dem Alten Testament, Nachfolger Mose. Und wir hatten das als Thema gemacht und es gibt da eine Stelle, wo Josua dann den Auftrag erhält, das Volk ins gelobte Land zu führen. Und sie stehen noch auf der falschen Seite des Jordans und fragen sich, wie sollen wir da rüberkommen? Und letztendlich wiederholt Gott dieses Wunder, dass er den Jordan eben halt teilt und die trockenen Fußes durchgehen können. Ein echtes Wunder. Das Volk läuft trockenen Fußes durch den Jordan. Er erinnert sich an diese Geschichte, die damals Mose erlebt hat. Und ich habe mir gedacht, das war ja eigentlich nur der Auftakt. Sie hatten noch ganz viel vor. Sie sollten Jericho einnehmen, sollten das ganze Land einnehmen. Und ich könnte mir als Führer so eines Volkes vorstellen, dass Josef sich gedacht hat, Mensch, das läuft ja jetzt wie geschnitten Brot. Ja, Gott scheint auf unserer Seite zu sein. Wir sind schon durch den Fluss durch. Lass mal schnell die Pferde satteln und weiterziehen nach Jericho. Wir haben gerade so einen richtigen Lauf. Ja. Aber Gott stoppt ihn und sagt, Moment, stopp, bevor du weiterziehst, mach mal einen Break. Halt fest, was gerade passiert ist. Erinnere dich an das, was ich für euch getan habe. Das steht in Josua 4, Abvers 5. Geht zurück in den Jordan, bis an die Stelle, wo die Priester mit der Bundeslade des Herrn, eures Gottes, stehen. Jeder von euch soll sich dort einen großen Stein auf die Schulter laden, damit wir dann 12 Steine haben, für jeden Stamm Israels einen. Aus ihnen soll ein Denkmal gebaut werden. Wenn euch eure Kinder später einmal fragen, was diese Steine bedeuten, dann erklärt ihnen, als man die Bundeslade durch den Jordan trug, staute sich sein Wasser und wir konnten trockenen Fußes hinübergehen. Daran soll dieses Denkmal die Israeliten zu allen Zeiten erinnern. Gott tut es, um allen Völkern der Welt seine Macht zu zeigen und ihr sollt dem Herrn, eurem Gott, zu allen Zeiten mit Ehrfurcht begegnen. Also Gott selbst setzt hier so ein Stoppschild und sagt, Josua, super, jetzt gerade nicht weiter. Jetzt ist erstmal die Zeit, das festzuhalten, was passiert ist. Setzt mal so ein Meilenstein des Glaubens, so ein Denkmal, das euch an das erinnert, was Gott für euch getan hat. Oder um es nochmal mit meinem Puzzlebild zu sagen, nachdem wir den Rahmen gesetzt haben, mache ich es beim Puzzeln so, dass ich die ersten markanten Dinge puzzle. Also auch hier kenne ich wenige Leute, die mit der Wüste anfangen. Ja, sondern man würde vielleicht als allererstes gucken, ob man nicht wie den Schnurrbart von Asterix findet oder irgendwie sonst das Gesicht von Asterix fertig bastelt oder irgendwie den Chef auf seinem Schild, ja, diesmal fällt er gerade nicht runter, ja, dass man also so ein paar markante Bilder in dieses große Puzzleteil einfügt, an dem man sich dann später auch orientieren kann und wiederum diese noch schwierigeren Puzzleteile einpuzzeln kann. Das heißt, man schafft in diesem Bild Orientierungsfixpunkte, Anknüpfungspunkte. Und ich habe mich gefragt, wie sehen eigentlich deine oder wie sehen meine größeren Bilder, meine Meilensteine, unsere Denkmale auch des Glaubens aus? Was haben wir mit Gott erlebt? Und was lohnt sich, so wie damals eben bei Josua zu sagen, hey, haben wir das präsent? Erinnern wir das? Halten wir das fest, was Gott schon einmal für uns getan hat? Und ich habe mich in der Vorbereitung tatsächlich mal hingesetzt und habe überlegt, habe ich so Meilensteine? Habe ich in meinem Leben so Momente, wo ich sage, hey, hier hat Gott mir ein Wunder geschenkt oder hier ist Gott mir ganz besonders begegnet? Und ich habe 6 Punkte gefunden, vielleicht gibt es auch mehr, aber so quasi meine Dinge, mit denen ich anfangen würde zu puzzeln, wo ich gedacht habe, ja, hier ist Gott mir wirklich begegnet und das lohnt sich festzuhalten, da lohnt es sich, ein Denkmal zu bauen. Das ist zuerst meine Bekehrung und Taufe und damit die Erkenntnis, dass Gott mich wirklich so annimmt, wie ich bin. Ein echter Fixpunkt in meinem Leben, in meinem Lebensbild. Dann ist ja die tiefe Erfahrung, dass ich mich getragen gefühlt habe, als ich an einem Tumor erkrankt bin und nicht wusste, ob ich es überleben werde. Die Erfahrung, dass Gott auch da ist und dass er mit mir in diese schwere Lebenszeit hineingeht und ich sogar wieder herauskommen durfte. Mir ist eingefallen, ein echtes Berufungserlebnis. Ich habe es schon in der Vorstellung gerade angedeutet, dass ich letztendlich wirklich von Gott mich berufen gefühlt habe, einen anderen Lebensweg einzuschlagen und in der EFG Aachen anzufangen, in einem hauptamtlichen Dienst. Dann ist da meine Tochter, die mir jeden Tag begegnet und wo die Ärzte gesagt haben, es ist medizinisch nicht möglich, dass ihr diese Tochter bekommt. Letztes Jahr hat mein Sohn sich taufen lassen, auch so ein echter Highlight des Glaubens, des Lebens. Und vielleicht etwas allgemeiner, aber doch immer wieder neu die befreiende Erfahrung, dass Gott mir meine Schuld, dass er mir das, was in meinem Leben nicht gelingt, vergibt und mir immer wieder einen Neuanfang schenkt. Es sind vielleicht jetzt nur 6 Aspekte, 6 Meilensteine, 6 Denkmäler, 6 Fixpunkte in meinem Bild, in meinem Lebensbild. Ich glaube, dass es sich lohnt, diese Dinge für sich selbst präsent zu halten, hervorzukramen und vielleicht auch in einen Dialog zu bringen. Nicht nur von der Kanzel zu verkünden, sondern im Hauskreis zu teilen, zu sagen, hey, das habe ich erlebt. Wie sieht es bei dir aus? Was hast du erlebt? Wer ist Gott für dich? Man kann sagen, Gott fordert Josua damals auf, eine einmal gemachte Erfahrung aus der Vergangenheit in die Gegenwart, ins Heute und eben in die Zukunft zu ziehen. Und hierdurch letztendlich ein sehr, sehr viel klareres Bild davon zu bekommen, wer Gott ist und mit wem wir rechnen dürfen. Für die Israeliten ist Gott in Zukunft nach dem Erleben dieses Wunders am Jordan nicht einfach nur Gott, sondern er ist der Gott, der sie trockenen Fußes durch diesen großen Fluss gebracht hat. Und man sieht das auch im Volk Israel, wie sehr diese Erinnerungskultur, wie wichtig ihnen das ist, immer wieder zurückzugucken. Er ist der Gott, der uns aus der Sklaverei befreit hat. Ja, ein weiteres großes Ereignis im Volk Israel, das sie immer und immer wieder durch das Feiern des Passamahles festhalten. Oder wenn ich jetzt auf meine 6 Denkmäler, meine 6 Erfahrungen nochmal versuche runterzubrechen, dann darf ich jeden Tag starten mit dem Wissen, dass ich es nicht einfach nur irgendwie mit Gott, der über mir schwebt, zu tun habe, sondern ich darf das runterbrechen und darf für mich selber festhalten, ich habe es mit einem Gott zu tun, der mich sieht und der mich wahrnimmt, genauso wie ich bin. Ein Gott, der mein Leben bewahrt hat und wo ich die Erfahrung machen durfte, dass er mich auch in schweren Zeiten trägt. Ich habe es mit einem Gott zu tun, der mich berufen hat und der mich gebraucht. Ich habe es mit einem Gott zu tun, der mir eine Tochter geschenkt hat. Ein Gott, der über die Generationen hinweg erfahrbar ist und der auch meinem Sohn lebendig begegnet ist. Und ich habe es mit einem Gott zu tun, der mir immer und immer wieder meine Schuld vergibt. Ich glaube, wenn wir uns das wünschen, dass unser Glaube, dass Gott unseren Alltag durchdringt, dann braucht es so eine Erinnerungskultur, so ein Zurückblicken, so ein Festhalten. Und dann braucht es eben halt auch dieses Kollektive, dieses Teilen, dieses einander Anteil geben an dem, wer Gott für uns ist, was Gott für uns getan hat. Und wir können das ja auch ein Stückchen dann gemeinsam feiern, zu sagen, hey, das hat Gott im Leben von Christa getan. Das hat Gott im Leben von Detlef, von Samuel, von Hans Helge oder wem auch immer getan. Und können gemeinsam eben halt auch dieses Bild, was wir von Gott haben, reicher und größer werden lassen. Ich möchte zum Ende kommen. Ich hatte schon gesagt, mein Alltag besteht aus vielen, vielen Puzzleteilen. Und nicht nur meine, auch euer Alltag besteht aus vielen, vielen Puzzleteilen. Und es fällt mir nicht so ganz leicht, für jedes Puzzleteil in meinem Alltag ja sofort irgendwie so einen Anknüpfungspunkt bei Gott und in meinem Glauben zu finden. Manchmal habe ich so ein Stückchen Wiese in der Hand, manchmal ein Stückchen Wüste und frage mich, was hat das eigentlich mit meinem Glauben zu tun? Ich glaube, der Psalm 145 kann uns dabei helfen, Anknüpfungspunkte zu unserem Glauben leichter zu finden. Indem ich mir Zeit nehme, Gott zu begegnen, indem ich mir Zeit nehme, Gott anzusehen, darf ich so einen Rahmen in mein Leben setzen und darf das wirklich wahrnehmen, wer Gott ist, mit wem ich es in meinem Alltag zu tun habe, wer wirklich an meiner Seite ist, wer mein Leben durchdringen möchte. Und indem ich diese großen Bilder, diese Denkmäler wahrnehme, festhalte, darf mir Gott wirklich groß werden und ich darf wirklich spüren und sehen, wer Gott in meinem Leben ist und was er auch in den Wüstenzeiten, auch bei den schwierigen Puzzleteilen in meinem Leben tun kann und tun möchte. Und ich darf es ihm einfach hinlegen. Ich bin überzeugt davon, wenn wir das mehr in den Blick bekommen, wer mit uns im Alltag unterwegs ist, dass es uns auch leichter fällt, ja, Gott wirklich in unseren Alltag hineinzulassen und ja, wirklich zu spüren, was er mit uns vorhat. Das wünsche ich euch, dass ihr ja, als Gemeinde in so eine Erzählkultur vielleicht auch kommt, wer Gott für euch ist und ganz persönlich für euch, ja, ich vielleicht heute Nachmittag nochmal auf ein Käffchen hinsetzt und sagt, hey, wie sehen meine Meilensteine eigentlich aus? Was habe ich mit Gott schon erlebt und wie kann ich das Vergangene, das was gewesen ist, ins Heute und in die Zukunft ziehen? Wie kann ich mit diesem Gott wirklich rechnen? Amen.